Börsenradio Network AG.
Keiner weiß so richtig, wohin die Reise geht. Ja, das muss man einfach sagen. Es sind ein paar große Industrien schwer unter Beschuss.
Quartalsbericht.
Hallo, mein Name ist Christian Mahr. Ich bin der CEO der 11880 SAG. Ich freue mich auf das Interview heute zu den Halbjahreszahlen und bin auf Ihre Fragen gespannt und werde die nach bestem Wissen und Gewissen beantworten.
Andi Groß vom Börsenradio. Ganz herzlich willkommen. Profitabilität, Effizienz, Stabilität, solvente Kunden mit solider Zahlungsmoral. Das habe ich mitgenommen aus dem Interview zu den Jahreszahlen und zu Q1, jetzt Anfang des Jahres. Ist es gelungen, diesen Swing, diesen Schwung mitzunehmen, auch in einem weiterhin schwierigen Marktumfeld?
Also ich habe ja im Analystencall gesagt, dass wir tatsächlich ein bisschen damit zu kämpfen haben, dass die Zahlungsmoral in unserem Kundensegment, also in dem kleinsten Mittelstandsbereich, tatsächlich wieder ein bisschen nachlässt. Ja, kriegen wir mit, das ist geprägt durch eine höhere Insolvenzzahl, kann man nicht von der Hand weisen, kann man überall nachlesen. Das ist dadurch geprägt, dass die Leute tatsächlich wieder ein bisschen mehr sparen müssen. Aber da wir ja schon vor längerer Zeit umgestellt haben und haben eine Menge Mechanismen eingeführt, zum Beispiel bestimmte Vorkasseverfahren, zum Beispiel umfangreichere Bonitätsprüfungsverfahren, sind wir gut aufgestellt und sind eigentlich gut unterwegs, um diesen Problemen erfolgreich aus dem Weg zu gehen. Gleichwohl muss man sagen, dass es natürlich Wachstum etwas dämpft. Aber wir sind nicht böse, dass wir uns nach wie vor in einer Konsolidierungsphase befinden, das erfolgreich meistern und einfach der Dinge harren, wie so ein Bär im Winterschlaf oder ein Igel im Winterschlaf, der sozusagen auf die Zukunft positiv blickt und dementsprechend gut aufgestellt ist.
Wir haben Mitte August mit dem Winterschlaf, also da müsst ihr mal euren Kalender genau angucken. Also Umsatz 27,2 Millionen im Vergleich zu 27,8, also da fährt man geradeaus im ersten Halbjahr. EBITDA 0,9 Millionen Euro, da gibt's doch einen relativ deutlichen Abschlag zu den 2,1 Millionen aus dem Vorjahr. Ich finde den Hinweis auf außerordentliche Kosten im Digitalgeschäft im Bericht. Was steckt da dahinter?
Also es wird durch mehrere Effekte verfälscht. Es wird einmal etwas darüber verfälscht, dass das letztes Jahr zu dem Zeitpunkt außerordentlich gut war. Freut uns oder hat uns natürlich gefreut. Deswegen fällt ein Abfall natürlich ein bisschen stärker aus. Aber es gibt zwei Themen. Eins ganz dämlich. Wir müssen Urlaubsrückstellungen bilden. Die Urlaubsrückstellungen sind dieses Jahr irgendwie besonders massiv aufgetreten. Wird ja immer wieder auch gesagt, dass momentan so ziemlich jedes Bundesland in den Ferien ist. Ja, das heißt, da ist ein bisschen was ausgelaufen. Das wird sich zum Jahresende hin ausgleichen. Der Effekt wird ungefähr irgendwas zwischen 200.000 und 300.000 Euro sein. Und auf der anderen Seite haben wir aufgrund der etwas schwächeren Wirtschaftslage, die ja nicht nur uns, sondern alle anderen betrifft, waren wir nicht in der Lage, unsere Bing- und Google-Konten vollständig abzuräumen. Also wir haben ja Geld, wir kriegen Geld von Kunden, das wir verwalten und sozusagen in Google-Konten einstreuen. Da gab es zwei Effekte. Erstens mal etwas gedämpfte Wirtschaftslage auf der einen und auf der anderen Seite hat Google ein neues Verfahren eingeführt, das die Identitäten, Stichwort Geldwäschegesetz, sehr intensiv geprüft und hinterlegt werden müssen. Das hat ein bisschen gebremst, das Geld auszugeben. Und wir geben jetzt quasi unter starken Druck die Gelder aus, die wir in der vorigen Zeit nicht ausgegeben haben. Und das drückt etwas das EBITDA.
Aber der Löwenanteil nach wie vor bei Umsatz und auch beim Ergebnis liegt ja beim Digitalgeschäft. Wer kennt den besten? Das ist so das Leuchtturmprojekt, das ist die Cashcow. Was kommt denn eigentlich danach?
Das ist so. Wir kommen ja aus einer ganz, ganz anderen Zeit. Früher war das Kerngeschäft dieses Unternehmens Telefonauskunft. Die gibt's noch. Auf sehr, sehr kleiner Flamme und irgendwann mit dem Kommen von mir und auch schon ein paar zarten Versuchen vorher ist man ins Digitalgeschäft reingelaufen. So, hat das mehr schlecht als recht gemacht, aber als Ankerprodukt war immer das Branchenbuch da. Ja, also man hat mit den gelben Seiten auf der anderen Seite sozusagen war man einer von zwei großen Anbietern, die mehr oder weniger ein elektronisches Verzeichnis für Mittelstandsunternehmen hatten. In Summe 4,1 Millionen. Gibt's noch? Ja, wird es auch weitergeben, hat natürlich mit Google konkurriert, mit vielen Spezialportalen konkurriert. Wir haben immer gesagt, wir brauchen etwas für die Zeit danach. So, und für die Zeit danach ist für uns das Thema Bewertungen hochinteressant gewesen und wird es auch weiterhin sein. Und deswegen versuchen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten, Budgets und auch Einsätze und alles, was wir machen, stark Richtung Wer kennt den Besten zu shiften. Also unsere Frage ist nicht, was kommt danach, sondern unsere Frage ist, können wir es so platzieren, wie wir es uns vorgenommen haben? Ja, wir kriegen immer zu dem Thema, wer kennt den besten positive Resonanz? Und wird es weiterhin am Markt bestehen? Ja, wird es. Wird eine klassische Auskunft am Markt bestehen? Nein, wird sie nicht. Ja, wird ein Branchenbuch am Markt bestehen? Ja, kann durchaus sein, dass es bestehen bleibt. Aber die Frage ist, wie wird man damit Geld verdienen? Also ich glaube, wenn man das Thema KI, bestimmt noch ein, zwei Fragen dazu, aber wenn man jetzt das Thema KI nimmt, dann sieht man, dass ein Wechsel stattgefunden hat, mal wieder in einer Geschwindigkeit, wo jeder sagt, gibt es doch nicht, konnte ich mir nicht vorstellen, ja, mit welcher großen Gewalt dieses Thema reinmarschiert ist. Und es frisst halt gerade alle Geschäftsmodelle, die auf Google angewiesen waren im Lead-Bereich. Unter anderem auch uns, ja. Also wir merken, ja, dass es zunehmend schwieriger wird, Leads zu generieren, sei es organisch oder sie zu kaufen, sei es bei Google über SEA. Und wir stellen fest, dass da gegenläufige Effekte gerade passieren. Es wird ein Gut verknappt. Okay? Das bedeutet, wenn immer mehr oder gleich viel dieses Gut wollen, wird es teurer. Ja, Leads wären deutlich teurer und sie werden in der Vermarktung dann auch teurer und somit auch schwieriger. Bedeutet, wer kennt den Besten, ist ein sehr, sehr guter Weg in einem Markt, der keiner von uns weiß, wann zukünftig von AI, KI bestimmt werden wird, sich einen Platz zu schaffen, der davon unabhängig ist. Und Bewertungen ist davon unabhängig. Wir wurden von Google oder werden von Google immer noch ganz oben ausgespielt im Karussell, sehr, sehr häufig. Wir sind in den Trefferlisten mit Wer kennt den Besten sehr, sehr häufig unterwegs. Und wir gehen auch davon aus, dass wir es schaffen werden, bei den AI-Trefferlisten zukünftig oben ausgespielt zu werden. Weil, letzter Satz, es steht fest, so sicher wie Samen in der Kirche, auch AI wird Geld verdienen wollen oder müssen. Ja? Also die Investments, die da reinlaufen in Milliardenhöhe, das wurde ja vor kurzem bekannt gegeben, vor zwei Tagen, glaube ich, dass Perplexity 35 Milliarden Chrome kaufen will. 35 Milliarden. Das ist wahrscheinlich der Wert eines kleineren Automobilherstellers in Deutschland mittlerweile. Vielleicht sogar eines größeren. Ich kenne die Börsenwerte derzeit nicht. Aber dann sieht man schon, wohin die Richtung läuft und wie man das verzahnen will. Aber abschließend, WKDB ist Zukunftsprodukt und es wird auch Zukunftsprodukt auf absehbare Zeit bleiben. Und wir investieren Zeit und Geld in diese Schiene.
WKDB, wer kennt den Besten? Also jetzt nicht KI oder AI, sondern echte Menschen sind mir auch wieder virtuell über den Weg gelaufen bei der Recherche jetzt für das Interview. Denn bei dem Thema Bewertungen, das ist ja offensichtlich nicht nur wichtig, gute Bewertungen zu haben, sondern es ist auch wichtig, schlechte Bewertungen, die es ja auch gibt, dann löschen zu lassen. Also Unternehmen beziehungsweise Anwälte werden hier beauftragt, negative Bewertungen löschen zu lassen. Und die machen dann wieder entsprechende Werbung bei Google und was weiß ich. Komm zu mir, wenn du da ein Problem hast. Kommt das oft vor? Ich frage das deswegen, weil wirklich die 11880 ploppte gleich auf. Und du hast hier schlechte Bewertungen bei 11880, dann helfe ich dir und nimm keine Agentur, sondern nimm mich als Anwalt.
Also das ist eine schöne Frage, okay? Weil sie Raum bietet für zwei, drei wirklich gute Antworten. In unserem Haus gab es eine lange, lange Diskussion, ja, von zwei großen Lagern, die drüber diskutiert und philosophiert haben, ob wir selbst Bewertungen einsammeln. Also sammeln wir auf der 11880 Bewertungen ein oder noch wichtiger, sammeln wir auf WKDB Bewertungen ein. War ja naheliegend. Großer Bewertungsaggregator. Früher oder später sammelt er selber Bewertungen ein, platziert die im Ranking. Einer hat sich durchgesetzt. Logischerweise ich, habe gesagt, nö, ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass wir Bewertungen einsammeln. Machen wir auch nicht. So, heißt, wann immer dieses Thema aufpoppt, und es poppt tatsächlich auf, ja, und wir Anwaltschreiben kriegen oder erboste Nutzer kriegen, lehnen wir uns entspannt zurück und sagen, wir sind nicht Quelle dieser Bewertungen. Wir holen sie, aggregieren sie und stellen sie dar. Aber wenn jemand sagt, dass der Anwalt schlecht wäre oder der Arzt schlecht wäre oder der Dachdecker schlecht wäre, dann sagen wir, bitte wenden Sie sich an den Bewertungsgeber, sehr häufig Google oder Immobilien-Scout oder was auch immer, und lass deine Bewertung da löschen. Wir haben das ein, zweimal juristisch prüfen lassen. Wir sind nicht verpflichtet, das zu löschen. Ja, und wir hatten letztes Mal wieder einen sehr, sehr großen Case, wo jemand unglaublich erbost war und damit uns versuchen wir zu erklären, versteht nicht jeder, ja, also eine ältere Generation kann das nicht greifen, was da passiert, aber dann erklären wir und sagen, du pass auf, die Bewertung ist auf Google, ja, du hast ein Restaurant, da war jemand beim Essen, der hat eine Bewertung abgegeben, wir ziehen diese Bewertungen, vermanschen sie und stellen sie dar. Wir können dir sagen, wie du es machst, ja, ruf da an oder mach dies oder jenes, Wir selbst bieten keinen Löschservice an, machen wir nicht, okay? Sondern was wir machen zukünftig auf Wer kennt den Westen ist, wir bieten Services an, diese Bewertungen zu bearbeiten. Die schlechten lassen sie löschen, die guten reagieren drauf. Also die einfachste Methode ist es, mit einem großen Hammer draufzuhauen und zu sagen, da war jemand bei mir im Restaurant, der wollte ein Cordon Bleu, ja, und hat einen Thai Curry gekriegt und es war auch noch verwürzt und dann wundert der sich, warum er eine schlechte Bewertung kriegt. In der Regel kommt es 1000-mal besser an, wenn man diese Bewertungen einfach höflich und fair beantwortet. Sorry, war mein Fehler oder sorry, Sie haben Thai Curry bestellt, haben eins gekriegt und Sie können nicht erwarten, wenn Sie Thai Curry bestellen, dass Sie ein halbes Hähnchen kriegen oder umgekehrt, Sie haben ein halbes Hähnchen bestellt, wir haben Thai Curry geliefert, schlecht, tut uns leid, wir würden es gerne besser machen. Der große Hammer zu sagen, ich schnapp mir einen Anwalt und sage, ey, wenn Sie nicht, dann bis um in, ja, ist halt so, dass leider unsere Gesellschaft den Konflikt scheut und der Unternehmer sagt, ja, dann nehme ich den halt raus, ja, kostet mich zu viel Kraft, aber es ist natürlich ein sehr großes Zukunftsfeld und das ist nicht mehr menschlich bearbeitbar. Ja, wir können nicht so viele Leute bereitstellen, die diese Beschwerden oder Antworten händisch geben, sondern wir bieten jetzt und zukünftig Tools an, die das automatisiert machen. Und der Mensch bestenfalls noch als Kontrollinstanz drauf guckt und sagt, ja, will ich mit der Tonalität oder mit der Tonalität
gehen. Also das ist dann die KI, die dann quasi antwortet auf schlechte Bewertungen und sagt, ja, verstehe ich, danke, dass du dich gemeldet hast und wir geloben Besserung oder komm vorbei und du kriegst ein Essen umsonst. Das macht dann kein Mensch mehr, sondern das macht eine KI.
Genau, gibt es in mehreren Stufen. Ja, halbautomatisch, ey, du hast eine Bewertung gekriegt, soll ich dir was vorschlagen, kannst dir angucken, modifizieren, reinstellen. Vollautomatisch. Da ist eine Bewertung, die habe ich so und so beantwortet, liegt schon online, willst du mal drauf gucken und es korrigieren. Da muss sich ja jeder selbst betrachten. Und ein Satz, den es schon seit 100 Jahren gibt, der geht nach wie vor Garbage in, Garbage out. Wer schlecht promptet, kriegt halt auch ein schlechtes Ergebnis. Und jeder möge sich selbst beobachten. Also ich lasse mittlerweile sehr viel kreative Arbeit von KI-Systemen erledigen, ja? Sowohl von Perplexity als auch von ChatGPT, zu meiner großen Freude, kann das Model 5 jetzt auch Bilder halbwegs vernünftig darstellen, kann Bilder vor allen Dingen vernünftig nachbearbeiten. Also man konnte sich immer schon Bilder erstellen lassen, aber konnte nicht sagen, ich habe jetzt mal den Versuch gemacht, ey, mal mir mal ein Bild am Strand, Auto, Mensch lehnt sich gegen die Haube. Okay, Bild wurde gemalt, alles schön. Ja, dann sage ich, das Auto ist in grün, mach's bitte in blau. Bild kommt exakt identisch zurück, Auto nicht mehr grün, sondern blau. Ging früher gar nicht. Dasselbe war im textuellen Bereich. Ey, Nachricht finde ich cool, aber ergänze doch bitte Herr Ma in Mr. Ma oder was auch immer. Ja? Ging nicht, geht mittlerweile auch sehr, sehr gut. Also, wenn man aber sich jetzt mal betrachtet, wie viel Energie man reinstecken muss, um was Vernünftiges zu kriegen und sich die Prompts ansieht, die man schreiben muss, dann muss ich halt sagen, ja, ich habe keine Ahnung, jetzt mal eine Nachricht schreiben lassen zum Thema gute Freundin von mir ist schwanger, kriegt ein Kind, ja, lass das aufbereiten. Aber da habe ich am Prompt halt auch keine Ahnung, 10 Minuten dran, hätte die Nachricht selber schreiben können. Vielleicht hätte sie nicht so schön geschrieben, vielleicht hätte sie ein paar Kommafehler drin gehabt. Jetzt kann man sich überlegen, wohin sollen die Reise gehen? Ja, soll es ein bisschen menschlich bleiben oder soll es perfekt werden? Ich habe das für mich selbst noch nicht beantwortet. Ich rette mich immer darin und sage, die Leute wissen, dass ich ganz gut schreiben kann. Und vielleicht erkennen sie nicht, dass es eine Maschine geschrieben hat. Aber vielleicht erkennen die Leute auch und sagen, ey, ist doch gar nicht du, ja, das Gelaber. Also, ich denke, man muss offen und gespannt unterwegs sein. Und es ist schön, dass wir über das Thema Bewertung reden, was mir wieder die Indikation gibt, dass es ein Thema ist, das auch in Zukunft existieren wird.
Garbage in, garbage out, also Müll rein, Müll raus. Das ist übrigens auch ein Spruch, den man im Radiobusiness verwendet. Aber da ist es dann quasi die Technik. Also wenn du einen schlechten Ton reinbekommst, dann sendest du auch einen schlechten Ton unter Umständen. Es sei denn, du steckst sehr, sehr viel Arbeit rein. Lassen Sie uns noch kurz sprechen über die finanzielle Stabilität der 11880. Also der Free Cashflow ist leicht negativ. Also jetzt wieder die roten Vorzeichen an der Stelle. Cashbestand reduziert von 2,4 Millionen auf 1,1 Millionen. Die Eigenkapitalquote von 20% auf etwa 14%. Was passiert da im zweiten Halbjahr?
Also ich habe ja gesagt, woran es liegt. Zum einen haben wir das Thema, dass wir die Google-Konten quasi klappstellen. Und auf der anderen Seite haben wir das Thema, dass die Zahlungsmoral wieder nachgelassen hat. Das muss man einfach so zur Kenntnis nehmen, muss darauf reagieren. Wir haben darauf reagiert. Wir gehen davon aus, dass wir die Guidance noch schaffen. Ja, sonst müsste ich ja melden, eine Ad-Hoc-Meldung machen. Heißt, alles, was da geschrieben worden ist, 2,4 und darüber, glaube ich, ist für uns noch realistisch. Muss man beobachten. Wir befinden uns in einem schwierigen Marktumfeld. Das betrifft nicht nur mich. Es betrifft uns alle um uns herum. Und auch wenn das der eine oder andere so nicht wahrnehmen will, es ist so. Wir haben uns schon vor 2 Jahren vernünftig aufgestellt. Wir haben einen tollen Hauptaktionär. Wir sind kapitalmäßig nicht im Risiko, gar nicht. Ja, Eigenkapitalquote hin, Eigenkapitalquote her. Da ist eine Kennzahl, muss man berücksichtigen. Aber für mich zählt am Ende des Tages das Geld am Konto und verfügbare Mittel, die ich sonst beauftragen kann. Sehe ich keine Probleme. Ich sehe auch ein besseres Halbjahr, wird es noch einen Monat geben, wo es ein bisschen runtergeht, dann geht's wieder rauf. Und bin guter Dinge, dass es ein besseres zweites Halbjahr als das erste Halbjahr wird.
Und was passiert dann? Ich hatte gelesen, derzeit arbeiten wir an einer umfassenden unternehmensweiten Strategie für die kommenden Jahre. Ziel ist es, als verlässlicher Vermarktungspartner für kleine und mittlere Unternehmen verstärkt aufzutreten. Das heißt, da haben Sie sich für die nächsten Jahre ordentlich was vorgenommen.
Keiner weiß so richtig, wohin die Reise geht. Ja, das muss man einfach sagen. Es sind ein paar große Industrien schwer unter Beschuss. Deutschland, Europa. Es gibt die ganze politische Lage, die das Umfeld nicht leichter macht. Also hellseherischerweise zu sagen, was passiert da in den nächsten 24 oder 36 Monaten, schwierig. Also ich habe ja schon gesagt, wir glauben uneingeschränkt an Bewertungen. Glaube ich nach wie vor dran. Es ist ein großes Feld, das AI-mäßig nicht so stark torpediert werden kann. Auskunftsgeschichten, Lead-Geschichten, Google-Geschichten werden zunehmend stärker unter Druck geraten. Das gesagt, muss man allerdings auch feststellen, sowohl Meta als auch Google hatten hervorragende Geschäftszahlen veröffentlicht. Also was immer da auch passiert, sie partizipieren weiterhin daran. Ich glaube, das wird Google nicht dauerhaft gelingen, weil ihr Kernmodell so stark attackiert wird. Das nehme ich mal aus dem Fenster raus. Da wird es einer von diesen sterbenden, verglühenden Kometen sein, die mal AT&T oder Nokia oder ich weiß nicht, wie sie alle geheißen haben, von denen man gesagt hätte, die wären uneinnehmbar, gibt's alle nicht mehr. Ja? Also das Modell ist schon wirklich hart. Ja? Und wenn die jetzt wegschwenken von ihren Serbs auf die oben aggregierten Zusammenfassungen, ist halt die Frage, wie man ihr Primärgeschäftsmodell stabilisieren will. Aber die Frage muss glücklicherweise nicht ich beantworten, sondern die Kollegen von Google. Bedeutet, wir haben etwas, mit dem wir die nächsten 24 Monate gut am Markt unterwegs sind. Wir haben ein Branchenbuch, das wird nach wie vor bleiben und Geld verdienen. Und wir haben das Thema Bewertungen in mannigfaltiger Ausprägung. Und es wird auch deutlich länger bleiben. Und es ist ein gutes Geschäftsfeld, dass Leute immer stärker registrieren, dass es für sie wichtig ist. Und wir da, würde ich mal sagen, schon marktführend unterwegs sind. So, bedeutet, machen wir keinen Kopf, wir warten mal bis Ende des Jahres, hört sich blöd an, ist aber so, ich komme wieder zurück zu meinem Beispiel, das sind nämlich nicht die Bären, sondern Igel, die fressen sich auch gerade ordentlich was an, das sind mindestens 800 Gramm, habe ich mal gelernt, weil ich jetzt einen Igel gesehen habe, bin da ganz tiefenentspannt, man muss auch manchmal Geduld haben, man kann ja nicht immer sich hinsetzen und sagen, ja, jetzt drehe ich durch und mach dies oder das, sondern wir sind in einer glücklichen Lage, wir können uns auch ein bisschen entspannt zurücklehnen und sagen, ey, wir gucken mal, was der Rauch sich legt und was da passiert. Wir sind mit Sicherheit noch da.
Also Christian Mahr, der CEO der 1188.0 Solutions, macht den Igel, lehnt sich zurück, frisst sich einen kleinen Ranzen an über den Bauch. Das ist die Headline über dieses Interview. Danke dafür. Danke fürs Interview und dann nach Q3 sprechen wir uns wieder.
Vielen Dank. Ciao, ciao.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.